Liebe Zuhörer, wir begrüßen Sie ganz herzlich aus dem Studio des Missionswerkes Mitternachtsruf. Es spricht heute Thomas Lied zu Ihnen, doch vorher hören Sie eine Schriftlesung sowie ein Chorlied. Möge unser treuer Gott und Vater Sie durch die gleich folgende Botschaft ermutigen und neu stärken. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
Zum heutigen Thema von Thomas Lied, der neue Bund, möchte ich Ihnen gerne vorab eine Schriftlesung weitergeben und ich darf Sie bitten, dass Sie sich dazu erheben. Ich lese zu diesem Thema aus Hebräer 10, Verse 1 bis und mit 18. Denn da das Gesetz einen Schatten der zukünftigen Güter, nicht der Dinge Ebenbild selbst hat, so kann es niemals mit denselben Schlachtopfer, die sie alljährlich darbringen, die Hinzunahenden für immer vollkommen machen. Denn sonst würden nicht ihre Darbringung aufgehört haben, weil die den Gottesdienst Übenden einmal gereinigt kein Sündenbewusstsein mehr gehabt hätten. Doch in jenen Opfern ist alljährlich ein Erinnern an die Sünden, denn unmöglich kann Blut von Stieren und Böcken Sünden wegnehmen. Darum spricht er, als er in die Welt kommt: Schlachtopfer und Opfergabe hast du nicht gewollt, einen Leib aber hast du mir bereitet. An Brandopfer und Sündopfer hast du kein Wohlgefallen gefunden. Da sprach ich: Siehe, ich komme. In der Buchrolle steht von mir geschrieben, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Vorher sagt er: Schlachtopfer und Opfergaben und Brandopfer und Sündopfer hast du nicht gewollt, auch kein Wohlgefallen daran gefunden, die doch nach dem Gesetz dargebracht werden. Dann sprach er: Siehe, ich komme, um deinen Willen zu tun. Er nimmt das erste weg, um das zweite aufzurichten. In diesem Willen sind wir geheiligt durch das ein für allemal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Und jeder Priester steht täglich da, verrichtet den Dienst und bringt oft dieselben Schlachtopfer dar, die niemals Sünden hinwegnehmen können. Dieser aber hat ein Schlachtopfer für Sünden dargebracht und sich für immer gesetzt zur Rechten Gottes. Fortan wartet er, bis seine Feinde hingelegt sind, als Schemel seiner Füße. Denn mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Das bezeugt uns auch der Heilige Geist, denn nachdem er gesagt hat: Dies ist der Bund, den ich für sie errichten werde nach jenen Tagen, spricht der Herr: Ich werde meine Gesetze in ihre Herzen geben und sie auch in ihren Sinn schreiben, und ihre Sünden und ihre Gesetzlosigkeiten werde ich nicht mehr gedenken. Wo aber Vergebung dieser Sünden ist, da gibt es kein Opfer für Sünden mehr. Der Chor singt uns nun das Lied: Lobt ihn, preist ihn, lobet den König, unseren Gott.
Nice. Ja, liebe Geschwister, verehrte Gäste, auch ich darf Sie alle ganz herzlich grüßen, willkommen heißen hier zu diesem Gottesdienst in der Zionshalle. Und bevor wir ins Thema einsteigen, möchte ich auch noch ganz kurz mit uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für das große Vorrecht, dass wir heute hier wieder zusammenkommen dürfen, um dein Wort zu hören. Und wir bitten dich, Herr, öffne du uns unsere Ohren, öffne unsere Herzen, um zu hören, was du zu sagen hast durch dein Wort. Hab Lob und Dank dafür. Amen. Der neue Bund. So lautet das Thema. Wir haben es gehört. Und im Laufe der Heilsgeschichte, da gab es ja die verschiedensten Bünde, die Gott geschlossen hat mit Personen oder auch mit ganzen Völkern. Ich denke da beispielsweise an den Noah-Bund. Ich denke dabei an den Mose-Bund, auch bezeichnet als der Alte Bund, das ist der Bund des Gesetzes und auf den werden wir immer wieder mal ein bisschen zurückgreifen müssen. Ein Bund Gottes, welches er über Mose stellvertretend für sein Volk Israel geschlossen hat. Das hat mit der Gemeinde nichts zu tun. Der Bund des Gesetzes, wir werden noch darauf zurückkommen. Dann der David-Bund, ein Bund zwischen Gott und David, wo es um die Königsherrschaft geht. Und die Verheißungen, die damit verbunden waren, bis hin zu Jesus, der letztlich mit seiner Regentschaft im tausendjährigen Reich auch mit diesem Davidbund vollumfänglich zum Ziel kommen wird, diesen erfüllen wird in seiner Person. Der Abrahambund schließlich. Der Abrahambund, der bis heute eine ganz herausragende Stellung hat, und im Prinzip schon die Grundlage war für den neuen Bund, mit dem wir uns heute näher befassen möchten. Im Abrahambund, da haben wir bereits die Verheißung. Die Verheißung auf den kommenden Erlöser. Wenn es denn dort heißt, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und im neuen Bund, da haben wir schließlich deren Erfüllung, ja, die Erlösung. Die ganze Thematik, was jetzt den neuen Bund anbelangt, werden wir jedoch heute nicht gänzlich behandeln können. Insgesamt werde ich das ganze Thema der neue Bund auf 4 Punkte unterteilen. Wobei wir die ersten beiden Punkte heute beleuchten werden. Die 4 Punkte lauten wie folgt. Punkt 1, die Notwendigkeit des neuen Bundes. Punkt 2, die Inhalte des neuen Bundes. Diese beiden Punkte, wie gesagt, heute. Punkt 1, die Notwendigkeit des neuen Bundes. Zunächst einmal müssen wir feststellen, dass der Mensch im Grunde genommen völlig hilflos ist. Völlig hilflos. Also ich selber, ich kann mich noch gut an meine Geburt erinnern. Das liegt ja auch so lange noch gar nicht zurück. Auf jeden Fall, als mich meine Mutter damals ausgetragen hat, da lag ich nun, ich kleines Würmlein. Und ich sage Ihnen, ich war so etwas von hilflos. Und ich habe nur gedacht, wenn mir nicht bald jemand hilft, dann bricht das blanke Chaos aus. Und genau so kam es. Ich meine, man hat mir geholfen. So. Was will ich damit sagen? Der Mensch, ja, er ist wie ein neugeborenes Kind. Ohne die Hilfe von außen, ohne die Versorgung, die Fürsorge, auch ohne die Liebe seiner Mutter und natürlich auch seines Vaters, ohne Geborgenheit, zum Tode verurteilt. Bleibt ein Säugling sich selbst überlassen, hat es keine Überlebenschance. Null. Keine Chance. Mag es sich noch so anstrengen. Und so auch in geistlicher Hinsicht, der Mensch auf sich alleine gestellt, er ist bereits mit der Geburt dem Tode geweiht. Er ist von sich aus nicht in der Lage, zu einer Lösung seines Grundproblems zu kommen. Und was ist das Grundübel? Was ist das eigentliche Problem des Menschen? Es ist sein sündiger Zustand. Es ist die Sünde. Denn die größte Katastrophe, die jemals auf Erden zugekommen ist, ist und war der Sündenfall. Und dabei hat es schon viele Katastrophen auf Erden gegeben. Aber was es auch gewesen sein mag, was auch noch auf die Menschheit zukommen wird, all das wird nichts sein, nichts im Vergleich zu den verheerenden Auswirkungen, die der Sündenfall mit sich gebracht hat. Denn letztlich ist ja jede Katastrophe hier auf Erden immer nur eine Folge, ja das Ergebnis des Sündenfalls. Ohne Sündenfall kein Tsunami. Ohne Sündenfall keinen Holocaust, ohne Sündenfall keine Lawine, kein Vulkanausbruch, kein Erdbeben, ja noch nicht einmal Nasenbluten. Alles nur eine Folge, das Ergebnis des Sündenfalls. Und von dieser schrecklichen Katastrophe, diesem Sündenfall, hat sich der Mensch bis heute nicht erholt. Ja, ganz im Gegenteil. Im Laufe seines Lebens trägt jetzt jeder Mensch noch persönlich zur Vermehrung seiner Schuld bei, welches er ja auch dem Sündenfall zu verdanken hat. Denn ohne Sündenfall keine Lüge, ohne Sündenfall kein Ehebruch, kein Streit, ja noch nicht einmal schlechte Gedanken. Auch hier alles eine Folge des Sündenfalls. Und das zeigt uns, dass der Mensch, dass wir von unserem Wesen her, von unserem jetzigen Naturell her, gar nicht anders handeln können, als zu sündigen. Die Sünde, die hält uns derart im Griff. Die Sünde, die hat uns derart innerlich schon zerfressen und infiziert, dass ich ihr nichts entgegnen kann. Keine Chance. Und das musste schon Paulus feststellen. Und Paulus war nun wirklich kein übler Kerl. Können wir nachlesen, Römer Kapitel 7. Römer 7, die Verse 15 bis 19. Und wenn das schon Paulus sagt. Römer 7, 15 bis 19. Denn was ich vollbringe, billige ich nicht. Denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so stimme ich dem Gesetz zu, dass es gut ist. Nun aber vollbringe nicht mehr ich dasselbe, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Paulus spricht von der Sünde, die in ihm wohnt. Und das wohlgemerkt nach seiner Bekehrung. Er war ein Kind Gottes, hingebungsvoll im Dienst für den Herrn. Und er spricht von der Sünde, die in mir wohnt. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Ja, liebe Geschwister, diese Sätze könnten von mir stammen. Und ich bin sicher, wenn Sie ehrlich sind zu sich selbst, finden Sie sich hier auch wieder. Wir wollen doch gar nicht mehr an der Sünde festhalten. Wir wollen doch gar nicht mehr an diesen und jenen Punkt uns klammern, welches uns vom Herrn entfernt. Wir wollen es nicht. Aber das Vollbringen des Guten, es gelingt uns einfach nicht. Bei aller Selbstdisziplin. Und dann sagt Paulus weiter, denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will. Das verübe ich. Aus eigener Kraftanstrengung keine Chance, der Sünde zu widerstehen. Und der Lohn der Sünde ist der Tod. So sagt es uns die Heilige Schrift in Römer Kapitel 6, Vers 23, der Lohn der Sünde ist der Tod. Erinnern wir uns an das Beispiel des Säuglings. Also ich bin kein Bauchredner, sondern das ist die Puppe. Ja? Erinnern wir uns an dieses Beispiel, das Beispiel des Säuglings. Ohne die Hilfe von außen, aus eigener Kraftanstrengung, hat dieses Kleinkind keine Chance. Da mag es zappeln und strampeln und rufen und machen und tun, was es will. Keine Chance ohne die Hilfe von außen. Also mit meinen eigenen Kindern gehe ich liebevoller um. Es war eine Puppe, ja? Was sagt uns das? Auch jetzt gemünzt auf uns, die wir ja jetzt erwachsen sind und so klug. Ohne die Hilfe von außen
ohne die Gnade Gottes, ohne Gottes Liebesbeweis Jesus Christus, ohne sein stellvertretendes Sühneopfer, ohne sein vergossenes Blut, ist die Überlebenschance des Menschen gleich null. Er ist mit der Geburt zum Tode verdammt. Keine Chance. Und an dieser Tatsache erkennen wir, dass Gott zur Rettung der Menschheit eingreifen musste. Da der Mensch selber von sich aus nicht imstande ist, sich selbst zu helfen, und da mag er noch so viele Selbsthilfegruppen gründen, wenn diese nicht gegründet sind auf Jesus Christus, vergessen Sie es. Keine Chance. Aber warum? Wir haben jetzt gesehen, Gott musste eingreifen, weil der Mensch sich selber nicht erlösen kann. Das ist die Hilfe von außen. Gott muss kommen. Aber warum denn jetzt ein neuer Bund? Es hat doch bereits einen alten Bund gegeben. War denn damit nicht Genüge getan? Doch auch der alte Bund war letztlich nicht in der Lage, eine dauerhafte Abhilfe zu schaffen, um uns von diesem Grundübel, nämlich der Sünde, zu befreien. Ja, warum? Weil der Mensch nicht durch das Gesetz gerettet werden kann. Der alte Bund, wir hatten es gesagt, das ist der Bund des Gesetzes. Du sollst, und wenn nicht, dann aber. Und das ist wichtig, das Gesetz, das ist wichtig, das Gesetz, es ist gut. Das Gesetz, es zeigt den Menschen seine Erlösungsbedürftigkeit auf. Es zeigt den Menschen auf, du hast keine Chance zur Selbsterlösung. Das Gesetz, es treibt den Menschen in die Sündenerkenntnis, ohne die keine Sündenvergebung möglich ist. Dahingehend ist das Gesetz gut und wichtig, ja. Aber das Gesetz selber kann nicht erretten. Das Gesetz selber kann nicht erlösen. Und deshalb beschließt Gott einen neuen Bund, einen Bund der Gnade. Nicht mehr das Gesetz, sondern die Gnade. Und es ist ja auch ganz interessant zu sehen, Sie können mich da gerne eines Besseren belehren, aber wir finden nirgends einen Menschen, auch hier nicht in der Bibel, nirgends einen Menschen, der aufgrund des Gesetzes, der aufgrund des alten Bundes ewige Erlösung erlangt hätte. Finden wir nicht. Ob Hiob, ob Abraham, ob Mose, ob Noah, ob Henoch, Jakob, Josef, Isaak, wie sie alle heißen. In Hebräer 11 wird es beschrieben. Wie sind diese Männer zum Glauben gekommen oder erlöst worden, so besser gesagt, aufgrund ihres Glaubens, aufgrund ihres Vertrauens, aufgrund der Gnade Gottes und niemals aufgrund des Gesetzes. Also, Gott beschließt einen neuen Bund. Und dieser neue Bund, dieser Gnadenbund, er sollte viel besser sein. Und das ist keine willkürliche Interpretation von mir, sondern das können wir nachlesen. Hebräer Kapitel 8. Hebräer 8, Vers 6. Hebräer 8, Vers 6. Nun aber hat er einen umso erhabeneren Dienst erlangt. Hier geht es um Jesus Christus, ja? Als er auch der Mittler eines besseren Bundes ist, der aufgrund von besseren Verheißungen festgesetzt wurde. Ein besserer Bund aufgrund besserer Verheißungen. Und dieser neue Bund, er ist nun nicht mehr vom Versagen des Menschen abhängig, sondern einzig und allein von der Gnade Gottes. War im alten Bund noch das Du sollst dominant? War der alte Bund noch strikt an Bedingungen geknüpft? So beherrscht den neuen Bund nur noch Gottes Gnade. Denn er spricht, ich will, ich will. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt, die Inhalte des neuen Bundes. Schlagen wir auf Jeremia Kapitel 31. Jeremia 31, die Verse 31 bis 34. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern schloss, an dem Tag, da ich sie bei der Hand ergriff, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Denn sie haben meinen Bund gebrochen, obwohl ich doch ihr Eheherr war, spricht der Herr. Das war der alte Bund. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen und es auf ihre Herzen schreiben. Und ich will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein. Und es wird keiner mehr seinen Nächsten und keiner mehr seinen Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn. Denn sie werden mich alle kennen, vom Kleinsten bis zum Größten unter ihnen, spricht der Herr. Denn ich werde ihre Missetat vergeben und an ihre Sünde nicht mehr gedenken. Gott hat also durch den Propheten Jeremia jetzt ungefähr so 600 Jahre vor der Geburt Jesu Christi bereits davon gesprochen, dass der alte Bund einst ersetzt bzw. erfüllt werden würde. Ein völlig anderer Bund sollte an seiner Stelle treten, der neue Bund. Und dieser neue Bund ist im Gegensatz zum alten bedingungslos. Gott kommt mit diesem seinem Bund zum Ziel, völlig unabhängig vom Verhalten und vom Versagen des Menschen. Denn wäre dieser neue Bund, genauso wie der alte Bund, noch an Bedingungen geknüpft, so wäre auch dieser Bund aufgrund des Versagens der Menschen zum Scheitern verurteilt. Wir hatten aber gesagt, hier handelt es sich um einen Bund der Gnade, der Bund der Gnade. Und aus Gnade verspricht Gott, ich will und ich werde mit diesem meinem neuen Bund zum Ziel kommen. Komme, was da wolle, ja koste es, was es wolle. Ich will und was ich will, werde ich auch tun. Und niemand wird mich davon abbringen, nicht der Mensch, und auch nicht der Teufel, denn ich will. Und den Preis, koste es, was es wolle, und den Preis, den Gott hierfür bezahlt hat, das können wir gar nicht in Worte fassen. Um Gottes Ich will durchzuführen, aus Liebe zu uns Menschen, hat Gott in einen unbeschreiblichen und nicht zu wiederholenden Gnadenakt seinen einzigen Sohn preisgegeben, der unsere Schuldenlast, unsere persönliche Schuldenlast, die schwerer wiegt als jedes mögliche Gewicht, auf seine Schultern getragen hat. Und Gott verspricht in diesem Bund unter anderem die Vergebung der Sünden. Wir hatten es gelesen, Jeremia 31, Vers 34. Denn ich werde ihre Missetat vergeben und an ihre Sünde nicht mehr gedenken. Und aus anderen Stellen der Heiligen Schrift erfahren wir, dass diese verheißene Vergebung nur durch das Blut geschehen kann. Unter anderem Hebräer Kapitel 9, Vers 22 sagt es ganz klar: Ohne Blutvergießen keine Vergebung der Schuld. Und diese Vergebung, um die es sich hier im neuen Bund handelt, es ist eine völlige und endgültige Vergebung. Während die Vergebung im alten Bund ja immer nur etwas Vorübergehendes war, etwas Zeitliches, ja eben nur ein Bedecken der Schuld. Ich möchte das vergleichen, wie jetzt auch in der Medizin. Wenn Sie starke Migräne haben oder Gelenkschmerzen und Sie nehmen dann entsprechende Schmerztabletten, die Schmerzen sind weg, aber sind sie deswegen gesund? Nein. Das eigentliche Übel, nämlich die Krankheit, ist nach wie vor da. Und so müssen wir uns diese Opferrituale aus dem alten Bund vorstellen. Es waren immer nur Tabletten, verstehen Sie mich recht, Schmerztabletten. Die Schuld, sie wurde bedeckt, die Schmerzen, sie wurden genommen. Aber das eigentliche Grundübel, die eigentliche Krankheit, nämlich die Sünde, war nach wie vor da. Und das haben wir im neuen Bund nicht mehr. Das, was Jesus Christus für uns vollbracht hat am Kreuz von Golgatha, das sind keine Schmerztabletten, sondern hier haben wir Heilung erfahren. Heilung. Jesus packt das Übel an der Wurzel. Hier wird nicht nur irgendwas verdeckt oder bedeckt oder schmerztherapiert. Nein, hier wird geheilt am Kreuz von Golgatha. Etwas ganz anderes, was der alte Bund nicht bieten konnte. Und zwar, wie es die Heilige Schrift sagt, ein für allemal, auf immer und ewig. Hebräer Kapitel 9, Vers 12, ist er ein für allemal in das Heiligtum hineingegangen. Nicht mit dem Blut von Böcken und Stieren, so wie es im alten Bund gang und gäbe war, sondern mit seinem eigenen Blut, ohne Blutvergießen, keine Vergebung. Und so hat er eine ewige Erlösung bewirkt. Und dies verdeutlicht uns, dass der Mensch von nun an keine Opfer in welcher Form auch immer mehr bringen muss. Ganz im Gegenteil. Jedes weitere, selbst aufgestülpte Opfer ist eine Beleidigung. Eine Beleidigung für Gottes Heils- und Erlösungsplan. Ja, bist du nicht geheilt, sondern nur schmerztherapiert, so wie im alten Bund, ja, dann musst du weiter Medizin einnehmen. Immer wieder aufs Neue, weil die Schmerzen, sie kommen wieder und dann musst du dich halt wieder vollpumpen mit Tabletten und mit Säftchen und was weiß ich nicht allem. Bist du aber geheilt, hier, Kreuz von Golgatha, bist du aber geheilt, ist jede weitere Einnahme von Medizin nicht nur überflüssig, sondern sogar schädlich. Im alten Bund, da war es noch so. Man musste immer wieder aufs Neue Opfer darbringen. Es kam nie zu einer endgültigen, vollumfänglichen Vergebung. Erst Gottes Sohn hat sich selbst ein für allemal für alle Menschen hingegeben. Weil Gott spricht, ich will. Ich will. Und das heißt auch, dass alle Opfer, die uns im alten Bund auch begegnen, im alten Testament begegnen, dass alle Verheißungen, die dem Volk Israel gegeben sind, genauso wie auch der Gemeinde, alle Opfer, alle Verheißungen in Jesus Christus ihre Erfüllung gefunden haben beziehungsweise noch finden werden. Alles. Alles gipfelt in Jesus Christus. Einen anderen Weg gibt es nicht. Er ist gekommen um das Gesetz. Er ist gekommen, um den alten Bund und die Propheten zu erfüllen. Und auf dieses Opfer hin hat Gott die Schuld vergeben. Durch das Blut Jesu Christi. Und für jeden, der jetzt diese biblische Tatsache für sich persönlich in Anspruch nimmt, für jeden, der das persönlich für sich bejaht und Ja sagt auch zu Jesus für sein stellvertretendes Sühneopfer, wer das alles im Glauben für sich beansprucht, für den gilt, meine Schuld ist nicht nur verdeckt, sondern vergeben. Mein Schuldschein, der ist zerrissen. Und nicht nur beiseite gelegt, dass ich ihn irgendwann einmal wieder hervorkramen könnte. Ja, wir sind aus der Todeszelle befreit und nicht nur in eine angenehmere Zelle verlegt worden. Und das Urteil, der Lohn der Sünde, er ist nicht nur aufgeschoben, sondern wir sind vom Tod begnadigt. Sehen wir, diese Vergebung, die uns im neuen Bund zugesprochen ist, diese Vergebung ist von einer ganz, ganz anderen Qualität. Etwas ganz anderes. Das konnte der alte Bund mit seinem Gesetz nicht bieten. Nicht mehr das Gesetz, sondern Gnade. Nicht mehr Schmerztabletten, sondern Heilung. Der neue Bund, ein viel, viel besserer Bund, wie es Hebräer Kapitel 8 ausdrückt. Und Jesus Christus ist dabei der von den Propheten angekündigte Messias, der diesen neuen Bund aufrichten sollte. Ja, er ist der Mittler des neuen Bundes. Können Sie alles nachlesen, Hebräer 8, Hebräer 10, Hebräer 12. Und sein Blut ist das Blut des neuen Bundes. So bezeugen wir es ja auch beim Abendmahl, wenn wir zusammenkommen und die Einsetzungsworte hören. Ja, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Und der neue Bund, es handelt sich hierbei um ein Geschenk. Dieser neue Bund ist ein Geschenk Gottes und somit für den Menschen bedingungslos. Denn Geschenke sind grundsätzlich nicht an Bedingungen geknüpft, denn sonst wären es keine Geschenke mehr, sondern Bestechungen. Glauben Sie mir, wenn ich Ihnen etwas schenke, ich meine, es wird höchstwahrscheinlich nicht vorkommen, das ist jetzt nur ein Beispiel, aber wenn ich Ihnen etwas schenke, dann erwarte ich keine Gegenleistung. Nein, es ist ein Geschenk. Wie gesagt, wenn ich eine Gegenleistung erwarten würde, dann wäre es kein Geschenk mehr, sondern dann wäre es Bestechung. Und das Einzige, was jetzt der Beschenkte tun muss, das ist, das Geschenk auch anzunehmen. Das ist im Prinzip die einzigste Bedingung, auch Ja zu sagen zu diesem Geschenk und es mit Freuden auch anzunehmen. Und so handelt Gott. Denn er ist der Einzige, der handelt. Allein Gott handelt, allein Gott rettet. Wir selbst, die wir beschenkt werden, wir können selbst absolut nichts zu unserer Rettung beitragen, als nur Ja zu sagen. Ja zu sagen und dieses Geschenk im Glauben auch anzunehmen. Und so sagt es ja auch Epheser Kapitel 2, Vers 8. Es ist tatsächlich reine Gnade, dass ihr gerettet seid. Ihr selbst könnt nichts dazu tun, als im Vertrauen anzunehmen, was Gott euch schenkt. Jetzt aber, wem ist denn der neue Bund eigentlich verheißen? Wir hatten ja gesagt, der alte Bund, er war ausschließlich Israel gegeben. Da hat die Gemeinde nichts mit am Hut. Ja, und wie ist es mit dem neuen Bund? Wir hatten es doch gelesen, Jeremia 31, Vers 31. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde. Aha, also auch der neue Bund ist ja eigentlich dem Volk Israel gegeben und verheißen. Der eigentliche Bundespartner Gottes für den neuen Bund ist das Volk Israel. Und somit kam Jesus und mit ihm das Reich Gottes zunächst einmal für die Juden, sprich für das Volk Israel auf Erden. Doch Israel, jetzt mal ganz pauschal betrachtet, von Ausnahmen natürlich abgesehen, wir müssen hier pauschalisieren, Israel als Volk betrachtet, sie haben Jesus als ihren Messias abgelehnt. Sie lehnten den ab, der den neuen Bund aufrichtete. Sie sagten Nein zu dem, der den neuen Bund mit seinem Blut am Kreuz von Golgatha besiegelte. Und somit hat Israel ganz bewusst sich gegen den neuen Bund entschieden. Und so heißt es dann in Johannes Kapitel 1, Vers 11 und 12 wie folgt. Johannes 1, Vers 11 und 12. Er kam in sein eigenes Heimatland. Doch sein eigenes Volk nahm ihn nicht auf. Aber dann geht es weiter. Aber all denen, die ihn annahmen, die seiner Person und Macht vertrauten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Aber all denen, ja, jetzt frage ich Sie, gehören Sie zu all denen? Aber all denen, die ihn annahmen, Jesus Christus am Kreuz, haben Sie ihn angenommen? All denen, die seiner Person und seiner Macht vertrauten, vertrauen Sie der Person Jesu Christi und seiner Macht? Wenn ja, dann gab er ihnen das Recht, er gibt ihnen das Recht, Kinder Gottes zu werden. Und wir heißen nicht nur Kinder Gottes, nein, wir sind es sogar. Und durch diese Tatsache wendete sich das Blatt und die frohe Botschaft, die Botschaft der Gnade, sie ging nun auch über auf die Heiden. Und wir sehen das übrigens auch ganz stark dann bei dem Missionsbefehl. Jesus Christus, er hat zwei Missionsbefehle gegeben. Der erste Missionsbefehl können Sie nachlesen, Matthäus 10, die Verse 5 und 6, lesen wir jetzt nicht, aber nur als Notiz, Matthäus 10, Vers 5 und 6. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern, ich gebe es mal mit meinen eigenen Worten wieder, geht nicht zu den Samaritern, geht nicht zu den Ausländern, geht nicht zu den Heiden und zu den Nationen, geht nur und ausschließlich nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Zu diesem Zeitpunkt war es den Heiden noch nicht gegeben. Und erst später, nach der Verwerfung durch Israel, nach Golgatha und nach der Auferstehung, erst dann erfolgte der zweite Missionsbefehl, Matthäus 28, Vers 19. Und der lautet plötzlich ganz anders. Da spricht Jesus, geht hinaus in alle Welt. Keine Einschränkung mehr. Ohne Ausnahme, geht hinaus in alle Welt, nach Israel, in die Türkei, in die Schweiz, nach Deutschland, wohin auch immer. Keine Ausnahme. Und dadurch wurden jetzt wir Heiden, so wie es Römer Kapitel 11 ausdrückt, mit in diesen Ölbaum, der für Israel steht, hineingefropft und somit zu Miterben des neuen Bundes, dem Bund der Gnade. Die Ablehnung seines Volkes brachte Jesus den Tod, die Kreuzigung, aber auch die Auferstehung. Und sein Tod wird zum Sühnetod für unsere Sünden. Und durch dieses wird Jesus zum Retter der ganzen Welt. Doch nun aufgepasst. Wenn wir sagen, ja, Jesus, er ist ans Kreuz gegangen, um die Sünden der ganzen Welt zu sühnen, dann meint manch einer, aha, ja wunderbar, dann sind wir ja jetzt alles erlöst. Friede, Freude, Eierkuchen. Nein, nur für die, die auch glauben, die an dieser Tatsache auch glauben. Damit ist jetzt kein Automatismus mit verbunden. Nein, wenn die Bibel davon spricht, dass Jesus die Sünden der ganzen Welt getragen hat, dann ist das richtig, ja natürlich. Aber das entbindet den Einzelnen nicht seiner eigenen Verantwortung. Kommen wir zurück auf das Beispiel mit dem Geschenk. Wir hatten gesagt, in 3 Wochen am 3. Juli, da darf ich, so der Herr will, hier wieder am Wort dienen. Und jetzt mache ich hier die große Ankündigung. Ich muss wieder darauf hinweisen, es ist nur ein Beispiel, ich mache diese Ankündigung nicht. Jetzt mache ich diese Ankündigung für jeden, der am 3. Juli hier in die Zionshalle kommt, habe ich ein Geschenk parat. Das ist mein Wort. Und das hänge ich jetzt draußen aus, an jedem schwarzen und weißen Brett. Ganz groß. Thomas hat ein Geschenk für die Zionshalle. Alle, die am 3. Juli kommen. Schön. Aber deswegen sind Sie noch nicht im Besitz dieses Geschenkes. Was ist die Voraussetzung? Die Voraussetzung ist zum einen, dass Sie dem Gesagten auch glauben. Die Voraussetzung ist, dass sie draußen, dem schwarzen, dem weißen Brett, das heißt das, was dort geschrieben steht und angekündigt und verheißen ist, dass sie das auch glauben. Und die weitere Voraussetzung ist, dass sie dann am 3. Juli auch kommen. Glauben, kommen und die dritte Voraussetzung, dass sie dann dieses Geschenk auch für sich persönlich in Anspruch nehmen. Und so ist es auch mit dem neuen Bund und die darin verheißene Vergebung der Sünden. Ja, dieses Geschenk, welches uns Gott offenbart, gilt jedem Menschen ohne Ausnahme. Aber du musst auch daran glauben. Hier steht es geschrieben, Gott hat ein Geschenk für dich bereit. Du musst es glauben und du musst kommen, hier an das Kreuz von Golgatha, um dieses Geschenk ganz persönlich für dich in Anspruch zu nehmen. Und dieses Opfer Jesu machte den neuen Bund ja überhaupt erst möglich. Die Vergebung der Sünden als markantes Kennzeichen des Bundes ist damit geschehen. Und auch das, man muss es immer wieder in aller Klarheit betonen, es gibt keinen anderen Weg als den über das Kreuz von Golgatha, als den über Jesus Christus. Wenn ein Mensch Gott sucht, aber das Kreuz, aber Jesus dabei außer Acht lässt, wird dieser Mensch Götzen finden, aber nicht den einzig wahren und existierenden Schöpfergott. Warum? Weil er an der Sache vorbeisucht. Wenn Sie das von mir angekündigte Geschenk am 3. Juli haben wollen, dann müssen Sie hier in die Zionshalle kommen. Und dann nutzt es nichts, wenn Sie nach Winterthur fahren. Verstehen wir? Bevor aber Israel, der eigentliche Bundespartner, diesen neuen Bund nicht angenommen hat, und das ist ja bis heute der Fall, bleibt dieser Bund noch in einem gewissen Zwischenzustand. Und in diesem Zwischenzustand befindet sich die Gemeinde. Also, Gottes Bundespartner Israel hat den neuen Bund bis heute abgelehnt. Sie haben Jesus abgelehnt, der das Heil herbeigeführt hat. Sie haben dann auch später das apostolische Zeugnis abgelehnt, was ja schließlich dazu führte, dass die Apostel sich von Israel abwandten hin zu den Heiden. Das finden wir dann in der Apostelgeschichte, Kapitel 13, Vers 46, diese Wendung. Und mit Pfingsten begann dann schließlich auch die Gemeindezeit, die im Alten Testament als solches natürlich noch ein ganz großes Geheimnis war. Lesen Sie in diesem Zusammenhang mal Epheser Kapitel 3. Und diese Gemeindezeit, sie währt, bis die Vollzahl aus den Nationen eingegangen ist. Und dann wendet sich Gott wieder ganz gezielt seinem Volk Israel zu, um mit seinem unumstößlichen Heilsplan zum Ziel zu gelangen, um schließlich den neuen Bund zu vollenden. Dennoch ist der neue Bund ein unvollendeter Bund, da auch Jesus sein Werk noch nicht gänzlich vollendet hat. Der Bund, er ist aufgerichtet, ja und Amen. Der Bund, er ist besiegelt mit dem Blut Jesu, welches er vergossen hat am Kreuz von Golgatha, ja und Amen. Aber der eigentliche Bundespartner steht noch außen vor. Aber Gott kommt mit seinem Bund zum Ziel. Denn Gott spricht, ich will. Fassen wir das bis hierher Behandelte noch einmal ganz kurz zusammen. Punkt 1. Die Notwendigkeit des neuen Bundes. Der Mensch ist von sich aus nicht imstande, sich Gott zu nahen. Erinnern wir uns an das Beispiel mit dem Säugling. Und so wurde Gott durch seinen Sohn Jesus Christus Mensch und Opferlamm. Er kam zu uns herab, um uns wieder mit ihm zu versöhnen. Ja, das ist die Hilfe von außen, ohne die der Mensch zugrunde geht. Und dadurch das Gesetz niemand eine ewig gültige Vergebung erwirken kann, musste der Bund des Gesetzes durch einen Bund der Gnade ersetzt bzw. erfüllt werden. Und seitdem heißt es nicht mehr, du sollst, sondern Gott spricht, ich will. Punkt 2, die Inhalte des neuen Bundes. Der alte Bund, er hatte nur zeitlichen Bestand. Schon 600 Jahre vor der Geburt Jesu Christi wurde davon gesprochen, dass ein neuer Bund diesen ersetzen sollte. Und Jesus Christus ist der Eckstein dieses neuen Bundes, auf den alles aufgebaut ist. Und dieser neue Bund, der ist bedingungslos. Und die Vergebung der Sünden ist sein zentraler Inhalt. Der neue Bund ist ein Geschenk Gottes. Und das Einzige, was der Mensch tun muss, die einzigste Bedingung, Ja zu sagen zu diesem Geschenk und es auch persönlich für sich in Anspruch zu nehmen. Ist der Abraham-Bund der Bund der Verheißung, so ist der neue Bund der Erfüllung bzw. der Bund der Erlösung. Amen. Lassen Sie uns noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen für diesen Gottesdienst, den du uns heute Morgen hier zur Verfügung gestellt hast. Wir danken dir für deinen unumstößlichen Heilsplan. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du den neuen Bund aufgerichtet und besiegelt hast mit deinem kostbaren Blut. O Herr, hab Dank für dieses wunderbare Geschenk, welches du für uns Menschen parat hast. Und ich danke dir für mich persönlich und ich danke dir für jeden hier in der Zionshalle, der dieses schon persönlich für sich auch ja in Erfahrung hat nehmen dürfen. Danke für dieses Geschenk. Danke für diese Gnade und für deinen Liebesbeweis. Und wir bitten dich, Herr, auch für die unter uns, die bis heute noch Nein gesagt haben, die dich noch nicht kennen, die dieses Geschenk noch nicht im Glauben für sich persönlich in Anspruch genommen haben. Öffne ihre Herzen, Herr, dass sie Ja sagen zu dir, dass sie Buße tun, umkehren, Herr, und ein dir wohlgefälliges Leben führen. O Herr, hab Dank. Dank, dass wir wissen dürfen, dass wir ohne dich keine Chance haben. Aus uns selbst heraus können wir uns nicht erlösen. Hab Dank für diese Erkenntnis. Amen.
Sie hörten soeben eine Botschaft von Thomas Lied mit dem Thema Der neue Bund. Wir hoffen, dass es Sie innerlich angesprochen hat. Haben Sie noch Fragen oder wünschen Sie seelsorgerliche Hilfe? Dann möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie, betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe, Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten, wie zum Beispiel die eben gehörte Botschaft auf CD, ein gutes Buch und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!